Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Ihr spricht Berlin, ihr spricht Berlin, ihr spricht Berlin. Für Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen, Thüringen und Anhalt.
Professor Stefan Winkle, bisher Ordinarius für Hygiene und Bakteriologie an der Universität Jena und Leiter des Hygienischen Institutes, berichtete uns über die Hintergründe seiner Flucht nach Westdeutschland. Fast zur gleichen Zeit, als ihn die Universität zum Nationalpreisträger und zum Mitglied der Akademie der Wissenschaften vorschlug, trat die NKWD an ihn heran. Der Chef der sowjetischen Geheimpolizei in Jena mutete einem Wissenschaftler von Weltruf zu, seine Kollegen an der Universität zu bespitzeln. Gegen Geld und Lebensmittel sollte er wissenschaftlich und charakterlich hochqualifizierte Menschen ans Messer liefern. Professor Winkle musste und konnte sich diesem ungeheuerlichen Auftrag durch die Flucht entziehen. Zu seiner Rechtfertigung wandte er sich sofort an den RIAS, der am 7. Juni in einer Warnmeldung seinen Namen genannt hatte. Heute ist Professor Winkle in Sicherheit, unerreichbar für die NKWD und ihre Handlanger. Zur Warnung für alle, die zurückbleiben mussten, bringen wir jetzt den zweiten Teil des Berichtes von Professor Winkle. Die Fragestellung unseres Mitarbeiters bezieht sich auf die Veröffentlichung in der sowjetisch lizenzierten Frauenzeitung Für Dich, die vor 14 Tagen im Zusammenhang mit den RIAS-Warnmeldungen eine große Reportage über den Fall Winkle brachte.
Kennen Sie die offiziellen Äußerungen des Rektors Professor Schwarz zu Ihrem Fall? Hören Sie es bitte im Auszug aus der Zeitung Für Dich.
Für uns Professoren war klar, warum man gerade Winkle in Misskredit bringen will. Das Ansehen eines Wissenschaftlers von Weltruf, der seine ganze Kraft buchstäblich Tag und Nacht für das Volk einsetzt, Winkle arbeitet zurzeit an der Bekämpfung der Tuberkulose, sollte untergraben werden. Das passte eben in das üble und plumpe Rezept der Reaktion, die erfolgreiche Arbeit in der Ostzone nicht anzuerkennen.
Ja, ich kenne das. Erstens ist es glatter Unsinn, dass ich an der Bekämpfung der Tuberkulose arbeite. Gerade damit habe ich mich nicht beschäftigt. Meine Arbeiten betreffen hauptsächlich Fleckfieber, Ruhr und Geschichte der Epidemien.
Ja, mir ist bekannt, Herr Professor, dass diese Arbeiten nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland große Anerkennung gefunden haben. Übrigens glaube ich, Herr Professor, dass die Behauptung von Schwarz nicht nur Unsinn, sondern bewusst gelogen ist. Weil nämlich die Bevölkerung entsetzt und empört ist über das erschreckende Ausmaß der Tuberkulose in der Zone, will man die Aufmerksamkeit von den wirklich Schuldigen ablenken.
Das ist möglich. Im Übrigen klingt die wirkliche Meinung von Rektor Schwarz zu meiner Angelegenheit ganz anders, als es hier in der Für Dich steht. Als ich mich unmittelbar nach meiner Vorladung in der Kommandantur an ihm um Rat und Hilfe wandte, sagte er mir, hast du denn nicht begriffen, dass sich der Klassenkampf jetzt so verschärft hat? Es ist doch eine Ehre für dich, dass man an dich herantritt. Wir müssen unseren sowjetischen Freunden doch helfen. Im Übrigen kenne ich den Mann. Es ist ein sehr guter Genosse. Er kommt oft zu mir und ich gebe ihm auch Auskünfte.
Hat Schwarz das wörtlich so gesagt?
Ja, soweit eine wortgetreue Wiedergabe überhaupt möglich ist. Dem Sinn nach waren seine ganzen Ausführungen vielleicht noch schärfer. Am 31. Mai war eine Sitzung der SED-Dozentengruppe im Hause der Gesellschaft der Sowjetkultur. Dort sagte Schwarz in Anspielung auf meinen Fall: Viele unserer Genossen stecken noch tief in kleinbürgerlichen Vorstellungen und haben nicht begriffen, wie sehr sich der Klassenkampf verschärft hat. Wir müssen mit allen Mitteln gegen den Klassenfeind vorgehen. Ich würde sogar meine eigene Frau und meinen eigenen Sohn anzeigen, wenn sie von der Parteilinie abweichen würden. Rektor Schwarz schloss seine erregte Rede mit den Worten: Wir müssen es so weit bringen, dass wir unseren besten Freund aufs Schafott bringen, wenn wir merken, dass er von der Parteilinie abweicht.
Hat Schwarz das in einem größeren Kreise gesagt?
Ja, es waren etwa 36 Professoren, Dozenten und Lehrbeauftragte der Universität Jena anwesend. Nach der RIAS-Meldung kam Schwarz in meine Wohnung. Dort sagte er mir: Rege dich doch nicht über die Sache so auf. Es ist eine Ehre, vom Klassenfeind angegriffen zu werden.
Das klingt allerdings etwas anders als die Auslassungen von Schwarz in der Für Dich.
Sicher. Auf Anraten hatte ich mich entschlossen, zu meiner Rehabilitierung eine eidesstattliche Versicherung an den Senat einzureichen. Schwarz war außer sich vor Wut über diesen meinen Schritt. Als ich ihn das nächste Mal traf, sagte er mir unter anderem, man dürfe den RIAS nicht solche Bedeutung beimessen. Außerdem sei es unmöglich, sich in dieser Form demonstrativ von der Besatzungsmacht und von der politischen Kleinarbeit zu distanzieren.
Politische Kleinarbeit, ein schönes Wort für Spitzelarbeit aus dem Munde des Rektors einer deutschen Universität, die einmal Weltruf hatte. Dennoch, uns wundert es nicht, wir wissen noch mehr über diesen Mann.
Vor 1945 war Schwarz für den Narzissmus ebenso begeistert wie heute für den Stalinismus. Damals schrieb Schwarz in einem Aufsatz Gemeinschaftsgeist und Autorenrechte, Chronica Botanica, Band 5, 1939, Seite 228-29. Die Politik des Dritten Reiches als Totalitätsanspruch des Staates hat nichts gemein mit der Politisiererei eines inhaltlosen Klassen- und Kastenparlamentarismus, sondern will gemäß dem Führerprinzip die Einheit und geistige Gemeinschaft des ganzen Volkes, kann also nicht Halt machen vor Sondermeinungen und Sonderrechten irgendeiner Gruppe. Im Kriege gegen die Sowjetunion war Schwarz ein tüchtiger Sonderführer des Dritten Reiches in Südrussland. Nach 1945 entdeckte Genosse Schwarz plötzlich, dass er nur zur Tarnung Nationalsozialist und Sonderführer gewesen ist. Immerhin, was er als Nazi gelernt hatte, kommt ihm jetzt auch in Jena zustatten.
Ich glaube, das genügt zur Kennzeichnung von seiner Magnifizenz, Professor Schwarz.
Ja, so sehr mich die Reas-Meldung getroffen hat, lernte ich doch auf diese Weise erst einige Leute richtig kennen, denn sie wurden gezwungen, die Maske ganz fallen zu lassen.
Das bringt uns auf die anderen Bildreportagen der Zeitung für dich. Da ist zunächst der Leiter des Heckelhauses in Jena, Dr. Schneider, auch als Kronzeuge für Sie, Herr Professor, benannt. Erinnern Sie sich deiner Äußerungen? Hören Sie bitte.
Winkle lebt ganz zurückgezogen und diese gemeine Rias-Geschichte hat ihn darin nur noch bestärkt. Will man denn aus politischen Gründen die erfolgreiche Bekämpfung der Tuberkulose verhindern?
Es stimmt, dass ich völlig zurückgezogen lebte. Es stimmt aber nicht, wie ich bereits betonte, dass ich über die Tuberkulose gearbeitet habe. Offenbar haben sich Schwarz und Schneider verabredet, denn beide wissen genau, dass daran nichts Wahres ist. Im Übrigen unterscheiden sich Schneiders offizielle Äußerungen auch sehr wesentlich von seiner wirklichen Meinung. Mir hat er damals in Zusammenhang mit der Rias-Meldung gesagt, ich müsste stolz darauf sein.
Wissen Sie Näheres über Dr. Georg Schneider? Hat er Beziehungen zu den Sowjets?
Ja, Schneider war meines Wissens von 1931 bis 1945 in der Sowjetunion. Er ist auch heute sowjetischer Staatsbürger. 1945 war er Agitprop-Leiter für ganz Thüringen.
Was für einen Ruf hat Schneider in Jena?
Schneider gilt als der gefährlichste Mann an der Universität Jena. Obwohl die meisten Angehörigen der SED-Dozentengruppe gegen ihn sind, hat es nur eine kleine Minderheit gewagt, sich seiner Wahl als Leiter der Dozentengruppe zu widersetzen.
Sind Sie davon überzeugt, dass Schneider mit der NKWD zusammenarbeitet?
Ja.
Übrigens, Schneider ist doch sonst ein interessanter Mann.
1904 geboren, Studium der Botanik von 1927 bis 1931 in Jena, ab 1931 Assistent am Botanischen Institut in Moskau, 1940, in der Blütezeit narzisstisch-sowjetischer Freundschaft, vorübergehend in Schweden, ebenso wie Genosse Ulbricht. Nach 1941 Propagandaoffizier in verschiedenen sowjetischen Kriegsgefangenenlagern. Als sowjetischer Oberst Mitglied des Nationalkomitees Freies Deutschland. Nach 1945 in leitenden Funktionärstellen der KP und der SED. Bei Räumung des Stadtviertels Hypothekenhügel für die SMA behielt er als einziger Deutscher seine luxuriöse 12-Zimmer-Villa. Ist nach eigenen Äußerungen im Ernstfall für einen Anschluss der Zone an die Sowjetunion.
Tja, Professor, dass Sie auch auf diesen Kronzeugen keinen Wert legen, das kann ich gut verstehen. Aber da ist noch ein anderes Bild in der Zeitung für dich von einem Mann, dessen Namen wir gleichzeitig mit dem Ihren am 7. Juni genannt haben. Ich muss Sie entschuldigen, dass ich nochmal daran erinnere.
Günther Starke. Günther Starke, Assistenzarzt am Hygienischen Institut.
Dr. Starke ist seit einigen Monaten an der Poliklinik der Charité in Berlin. Aber die Warnung vor ihm ist deshalb nicht weniger aktuell. Sie, Herr Professor, müssen Starke gut kennen. Er war doch längere Zeit Ihr Assistent am Hygienischen Institut.
Ja, Starke hat im Jahre 1947 in Jena promoviert. Er war schon als Student unter seinen Kommilitonen gefürchtet.
Stimmt es, dass damals alle Professoren ablehnten, ihn als Assistent zu sich zu nehmen?
Ja, aber ich erhielt darauf von der Zentralverwaltung für Volksbildung ein Schreiben, dass Starke, der zum sogenannten Dozentennachwuchs gehörte, bei mir im Institut einzustellen sei.
Ich habe gehört, Herr Professor, dass Sie Ihre Mitarbeiter gewarnt haben, als Starke zu Ihnen kam.
Ja, ich warnte meine Mitarbeiter, sie möchten sich vor ihm nicht provozieren lassen und nach Möglichkeit alle politischen Gespräche in seiner Gegenwart vermeiden. Ich weiß, dass Starke einige Mitarbeiter mit Meldung bei den Russen bedroht hat.
Nun, über Günther Starke ist noch mehr zu sagen, aber alles zu seiner Zeit.
Gestatten Sie mir bitte zum Schluss noch ein paar Worte.
Selbstverständlich.
Es ist mir schrecklich, in einer solchen Angelegenheit und auf diese Weise in den Mittelpunkt des öffentlichen Gesprächs gestellt zu werden. Da es aber nun einmal geschehen ist, halte ich es für meine Pflicht, offen in dieser Angelegenheit Stellung zu nehmen. Meine Freunde sollen wissen, warum mir kein anderer Ausweg blieb, als der schwere Entschluss, die Zone zu verlassen. Meine langjährigen Erfahrungen und mein persönliches Schicksal sind eine eindringliche Warnung für alle, die zurückbleiben müssen. Deshalb durfte ich nicht schweigen.
Hier sprach Berlin, hier sprach Berlin, hier sprach Berlin. Für Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen, Thüringen und Anhalt.
Deutschlandradio Retro.